Audio Lounge.
Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Herzlich willkommen zur Theo Lounge mit Felix Reich zum Thema Warum glaubst du? Ich habe Felix Reich aus ganz vielen guten Gründen eingeladen zu diesem Podcast-Gespräch. Erstens, weil er ein sehr, sehr treffsicherer und manchmal auch etwas egoistischer Stürmer ist beim FC Religionen. Er gehört zu den Menschen, die noch nicht ganz 45 Jahre alt sind und trotzdem noch Kirchenmitglied. Das heißt, er steht auch für eine gewisse Diversity und repräsentiert eine Minderheit. Er ist Vater dreier Töchter. Er ist als Pfarrerskind aufgewachsen, eines sehr beliebten und dann auch prägenden Kirchenratspräsidenten, Rudi Reich. Und er ist Journalist und Chefredaktor der Mitgliederzeitung Reformiert. Also er kennt ganz ähnlich wie wir vom Reflab, dass Mitglieder ziemlich starke Erwartungen haben an Dinge, die sie unterstützen und bezahlen. Insgesamt ist Felix ein sehr, sehr involvierter Beobachter, wenn es um Kirche geht, habe ich mir gedacht. Und ich wollte dieses letzte Gespräch, das ich führen kann im Rahmen der Theo Lounge, wirklich so um ein ganz großes Thema drehen lassen, nämlich die Frage, warum glaubst du? Felix, schön, dass du hier bist und mitmachst bei diesem Gespräch.
Ich bereue die Zusage schon fast ein bisschen ab der großen Frage, die du stellst, aber ich werde es überleben.
Also ich kann all jenen, die jetzt nicht zuschauen können, weil sie live dabei sind, sondern uns nur hören, sagen, dass der Mann nichts zu befürchten hat. Mit diesem Hemd kann man gar nicht verlieren.
Genau, genau. Ich habe gedacht, wenn schon mal Leute da sind, normalerweise nehmen wir die Podcasts ja im Pyjama auf.
Genau. Darum habe ich gedacht, also oben tragen wir ein Pyjama, genau. Genau.
Ja. Habe ich gedacht, jetzt wage ich mal was.
Genau. Ja, und du wagst ja wirklich was, weil du ja jetzt nicht in dieser journalistischen Rolle hier bist. Also du bist nicht der, der die Fragen stellen darf, sondern du bist jetzt wirklich der Gesprächspartner. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich dir helfen? Ich habe mir gedacht, lass uns doch einsteigen mit so einem ziemlich einfachen Spiel. Mhm. Auf Schweizerdeutsch sagen wir dazu entweder oder. Schriftdeutsch heißt es Sekt oder Selters. Okay. Aber vielleicht bevor wir loslegen, genau, Lass uns mal anstoßen zusammen.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Mein Rockstar-Moment, ein Bier auf der Bühne.
Ja, das hat man nicht oft, wenn man bei Reformiert arbeitet.
Genau.
Gell? Ja. Also ich habe dir immer eine Alternative und du musst dich entscheiden.
Ja,
ich kenne das Spiel. Es gibt kein Aber und vielleicht und da. Du kannst eine Frage kannst du canceln. Eine Frage.
Gut. So hart, wirklich.
Ja, und wirklich bitte schnelle Antworten, gell?
Okay.
Ja. Also, Women's Super League oder Super League?
Fußball.
Women's Super League oder Super League?
Fußball ist Fußball ist Fußball.
Super League, also. FCZ oder GC?
GC.
GC oder FC Religion?
FC Religionen.
EC-Karte oder Bargeld?
Bargeld.
McDonald's oder Burger King?
Weder noch.
McDonald's oder
ich
Burger King?
Kenn's wirklich nicht.
Du kannst eine Frage canceln.
Oh Gott.
Willst du das
schon
jetzt
die
schon?
Erste gecancelt.
Gut, also du hast deinen Joker aufgebraucht.
Keine Ahnung. Ja.
Lesen oder Musik hören?
Ach Gott. Musik hören?
Musik hören oder Film schauen?
Musik hören.
Tagesanzeiger oder NZZ?
NZZ.
Podcasts oder Zeitungsartikel?
Zeitungsartikel.
Spontan oder geplant?
Spontan.
Frühstück oder ausschlafen?
Frühstück.
Zürich oder Berlin?
Zürich.
Zürich oder Rom?
Zürich.
Großmünster oder Fraumünster?
Oh Gott, das ist jetzt wirklich gemein.
Ich habe immer gedacht, weil du würdest hier den Joker brauchen.
Das ist
aber
jetzt wirklich gemein. Weil das ist, ich habe in Fraumünster geheiratet.
Ja, weißt du, zum Redeteil kommen wir noch.
Mein Zwillinge getauft, das ist wirklich...
Großmünster oder Fraumünster?
Das ist wie die Frage, welches Kind liebe ich mehr?
Kind 1 oder nein?
Quatsch.
Also, ich kann es auch subtiler. Chagall oder Beuys?
Beuys. Ist Beuys im Großmünster?
Nein, der ist nicht im Großmünster.
Ich dachte, ich habe was verpasst.
Ich dachte ja, natürlich, Chagall. Du sagst Großmünster Chagall. Und Chagall. Kannst jetzt korrigieren. Gell? Nein, ja. Fadi oder Fußballclub?
Fußballclub.
EM oder WM?
EM wahrscheinlich.
Katar oder Russland?
Das ist gemein. Also mit Herrn Habeck, Katar.
Gut. Politik oder Sport?
Politik.
Religion oder Politik?
Religion.
Kirche oder Stadion?
Kirche natürlich.
Wes Brot ich esse. Gell? Luther oder Zwingli?
Zwingli.
Stammtisch oder Theo Lounge?
Stammtisch.
Stammtisch, super.
Viel entspannter.
Ja, ich hab's gemerkt. Schade, können wir nicht so ein Pulsmessgerät anschließen.
Ja, genau.
Aber man kann sagen, der Mann hat schon 3 Jahre Lebenszeit geopfert in 3 Minuten. Genau. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Felix, ich habe dich ja nicht eingeladen, um hier irgendwelche Spiele mit dir zu machen, sondern tatsächlich, weil ich so eine Verbundenheit spüre mit dir, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass du wirklich Kirche gern hast. Und zwar nicht so auf die Weise von anderen Menschen, die zum Beispiel sagen, ja, eigentlich mag ich Kirche noch, aber. Und dann erzählen sie, was alles schlecht daran ist, sondern ich glaube, du magst Kirche. Wie ist dazu gekommen?
Gute Frage. Also ich glaube, da spielt wirklich meine Herkunft eine Rolle. Ich bin quasi in der Kirche aufgewachsen. Ich bin immer als kleines Kind immer zum Gottesdienst, bin immer eingeschlafen während der Predigt, weil die Stimme so mir so bekannt vorkam. die Kirche war immer da. Ich hatte das Glück, dass ich eine Mutter habe und einen Vater hatte, die mir eine Theologie mitgegeben haben, die sehr weit war, hatte ich das Gefühl. Und zugleich irgendwie Heimat war. Also ich bin viel mit Geschichten aufgewachsen. Mir ist das aufgefallen, als ich mich beworben habe bei Reformiert, ist da ja so eine große Findungskommission, die einen befragt. Und dann wollte, ich weiß nicht, eine Synodale oder jemand vom Pfarrverein wissen, wer mich denn theologisch geprägt habe, also so welche theologische Schule ich herkomme. Und da habe ich gesagt, Max Bolliger. Und ich bin nachher raus aus dem Bewerbungsgespräch und habe gedacht, wie konnte ich nur? Die hat doch irgendwie wissen wollen, ob Karl Barth
oder Schleiermacher
oder was auch immer. Und ich sage, Max Bolliger. Aber mittlerweile weiß ich, wie ehrlich das war. Und ich würde sagen, das ist noch immer so, weil ich glaube, erstens glaube ich, dass Max Bolliger, der Kinderbuchautor, wirklich ein großer Theologe war.
Ja.
Mein Glaube viel mit Geschichten, Erzählungen, mit Erzählen zu tun hat.
So. Das nehme ich jetzt wunder. Wo waren so diese Momente des Geschichtenerzählens? War das so ein Einschlafritual oder war das so was eher, was so Sonntagsschulmäßiges oder etwas, das im Alltag eher beiläufig war? Wann wurde dir erzählt?
Also ich war natürlich immer in der Sonntagsschule, das gehört irgendwie dazu. Meine Mutter hat Sonntagsschule immer unterrichtet und da war ich einfach. Ich weiß nicht, das Erzählen, also meine Mutter hat mir uns viel vorgelesen, also nicht jetzt biblische Geschichten, sondern einfach das Erzählen, das Vorlesen war sehr präsent. Da kommt mir jetzt der Name nicht in den Sinn, diese berühmte Bilderbibel, gibt es ja die kleinen, von den Holländer oder sowas. Danke.
Vielen Dank, Kästekort.
Ja, genau, danke schön. Dies gibt's das große Buch und es gibt diese kleinen, wo dann irgendwie Jesus und der Gelähmte und so, also so diese kleinen Geschichten.
Ja.
Und die standen bei uns einfach im Flur in so einem großen Bücherregal. Und da bin ich als Kind oft gesessen und habe das einfach durchgeblättert. Mhm. Und mir hat einfach, so kannte ich diese Geschichten, also ja. überhaupt nicht irgendwie aufgepfropft oder eingetrichtert, sondern es war irgendwie einfach da. Und anscheinend mhm. hat mich das irgendwie interessiert.
Ja.
Und dann natürlich, ja, die Bilderbücher eben von Max Bolliger, Weihnachtsnarr, die ich, den Weihnachtsnarr, der übrigens leider vergriffen ist, aber wo ich finde, gerade seine Weihnachtsgeschichten, die wirklich so eine Essenz der Weihnachtsgeschichte und des Evangeliums irgendwie herausarbeiten. Und ich glaube, das, also das lese ich heute noch gerne und geht mir heute noch nahe. Genau.
Jetzt bist du ja selbst Vater dreier Töchter. Was waren Elemente jetzt dieses Christentums, des Glaubens, das du mitbekommen hast, wo du dir vielleicht bewusst oder dann auch einfach praktisch, vielleicht ohne dir das klar zu machen, gesagt hast, das gebe ich weiter. Das ja, möchte das ich, ja, dass meine Töchter damit aufwachsen.
Das ist ja immer ein bisschen eine Schwierigkeit. Einerseits so mit der Distanz zur einzelnen eigenen Kindheit beginnt man vielleicht auch so aus Sehnsucht was zu verklären oder so. Und ja. man soll und will es ja nicht genau gleich machen wie die eigenen Eltern. Also das ist so, man muss einen eigenen Weg finden. Aber ich glaube, mir ist wichtig, dass ich so dieses Angebot, also Angebot klingt jetzt so marktwirtschaftlich, also ich meine es nicht so, sondern so das, ja, kommt mir trotzdem kein besseres Wort in Sinn. Aber so dieses Dasein des Glaubens. Mhm. Und wenn dich das interessiert, dann erzähle ich dir weiter. Und ich glaube eben, dass Glauben viel zu tun hat mit Hineinwachsen. Und das Gute-Nacht-Gebet und so. Und wenn man spürt, dass das den Kindern irgendwann zu mühsam wird oder sie nicht mehr fragen, dann ist für mich okay. Mhm. Aber einfach so dieses, ja, dieses Angebot, das wollte ich irgendwie schon mitgeben. Ja. Und klar, so dieses Weitergeben von, also dass Weihnachten nicht einfach Geschenke ist, sondern dass wir das versuche ich schon ein bisschen, und das ist schön, auch mit den Geschwistern so ein bisschen so weiterzutragen, mhm. dass es ein bisschen ist, wie bei uns zu Hause es war. Und das finde ja. ich, an Weihnachten darf man das.
Mindestens an Weihnachten darf
ja,
man.
Ja, genau.
Jetzt hast du dieses Wort gebraucht, es ist ein Hineinwachsen, hast du mhm. gesagt. Mir fällt auf, wenn ich jetzt mit Menschen zu tun habe, die nicht mehr so wahnsinnig kirchlich sind, die aber durchaus reflektiert darauf Bezug nehmen, was vom Christentum ihnen noch wichtig ist, dann fällt sehr oft dieser Begriff von christlichen Werten, mhm. die sie da nennen. Ist das was, womit du auch was anfangen könntest, oder wäre dir das zu wenig, oder ist das etwas, das irgendwie auch noch eine Rolle spielt, aber nicht so zentral ist?
Ja, sein Gegensatz ist es ja nicht. Also ich mhm. glaube, wenn man diese Geschichten ernst nimmt und ihnen vertraut, dann würde ich behaupten, dass diese christlichen Werte ja schon drin sind. Ja. Aber die christlichen Werte sind mir wie dann, ist mir ein bisschen zu abstrakt, und ich glaube, darum ja. komme ich dann ein bisschen ins Rudern, sie zu definieren.
Ja. Weil, ja. Ich finde das jetzt ganz spannend, du sagst, wenn man diesen Geschichten vertraut. Also das ist ja, das klingt irgendwie poetisch, aber wenn ich jetzt sagen müsste, was du damit gesagt hast, könnte ich das kaum ausdrücken. Was heißt das, einer Geschichte vertrauen?
Das ist wirklich etwas, was ich keinen intellektuellen Zugang habe, oder wo ich auch merke, dass wenn ich mit Leuten rede, die nichts damit anfangen können, mhm. Irgendwie verstumme, weil ich nicht argumentieren kann. Ich kann erzählen, was es für mich bedeutet, und ich bin sonst eigentlich, würde ich sagen, ein sehr diskussionsfreudiger, debattierfreudiger Mensch, der versucht zu argumentieren mhm. und nicht, versucht nicht zu gefühlsduselig zu sein. Und hier merke ich, dass ich es ein bisschen bin. Also da werde ich dann wirklich so... ja, sage so Sätze wie Geschichten vertrauen, wo ich selber weiß, dass das irgendwie, also damit kann ich ja nicht argumentieren. Also das, ja. und
Ja, das stimmt.
Ich komme manchmal in so einen Sound, wo ich mich selbst finde, das, ja, warum jetzt? Aber ich finde irgendwie trotzdem keine Antwort, keine anderen Worte. Aber vielleicht, um es noch zu versuchen, was ich damit meine, ist, dass ich, also das ist ja auch eine Erfahrung, die man, glaube ich, ich habe Literatur studiert, die man auch mit Poesie hat, dass sie etwas ausdrückt, das eben genau so gesagt werden muss. Also ein Gedicht kann ich ja auch mich fragen, was will der Dichter damit sagen? Und ich kann es nacherzählen und so. Aber es muss eben, es ist zuerst einmal Gedicht und kann etwas in mir auslösen oder ich kann nichts damit anfangen. Und das finde ich eine spannende Erfahrung mit biblischen Texten, dass mich gewisse Texte berühren, zu Tränen rühren können, noch immer, und andere furchtbar sperrig sind und mich auch abstoßen. Und so diese Energie, das fasziniert mich.
Magst du einen solchen Tränentext mal nennen, damit ich so ein Bild habe davon?
Weiß gar nicht. Also eben, das sind wirklich so also die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium zum Beispiel ist mir so vertraut, wirklich seit ich denken kann. Und da, ich weiß nicht, da vermengt sich wahrscheinlich Text und eigene Biografie oder keine Ahnung. Der ist mir wahnsinnig nah.
Ich habe das manchmal auch mit Bibeltexten, dass ich gar nicht nur beim Text bleibe, sondern Erinnerungen aufgerufen werden, in denen ich diesen Text gehört habe. Es spielt das auch eine Rolle dabei?
Vielleicht, ganz gar nicht zu sagen. Ja, ich weiß nicht.
Ich überlege gerade, es gibt ja sehr viele Menschen, auch in deinem Bekanntenkreis, jetzt nicht nur auf der Welt, in der Schweiz, im Kanton Zürich, die ohne diese Tradition, diese Geschichten aufwachsen. Und es gibt viele andere Menschen auch, das weiß ich in deinem Bekanntenkreis über den FC Religion, aber darüber hinaus, die mit anderen Geschichten und Traditionen aufwachsen. Und es gibt ein paar Menschen, die denken, dass eigentlich diese ganzen Traditionen und Geschichten eher schädlich sind und uns als Menschheit oder Gesellschaft oder Person nicht weiterbringen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du so zu einem kämpferischen Atheismus gefühlsmäßig eine gewisse Distanz hast. Wie erlebst du das gegenüber anderen Traditionen oder Religionen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, was ich jetzt beschrieben habe, dass es etwas gibt, das einem trägt, das einem anspricht, dass man aber eben irgendwie nicht argumentieren kann dafür. Also dieses religiöse Gefühl, das ich jetzt so ein bisschen versucht habe zu beschreiben. Da merke ich schon, dass ich mit Muslimen, mit jüdischen Menschen, buddhistischen, hier eine Basis habe, wo sie überhaupt dieses Gefühl verstehen, nachvollziehen, teilen können. Auch was es bedeuten kann, in einem Kirchenraum zu beten, gemeinsam zu beten. Das kann ja jemand, der dem Religion nichts sagt und der das Gefühl hat, das ist irgendwie Zauberei oder von gestern oder Grund für alle Kriege in der Welt, dem kann ich ja sowas nicht erklären. Und ja, das ist so wie etwas, was man wahrscheinlich nachvollziehen können muss. Das finde ich schön, dass das dass ich da merke, dass da so eine gemeinsame, einfach so eine gemeinsame Basis da ist, die über Konfessionsgrenzen sowieso, aber auch über Religionsgrenzen hinausgehen kann. Und zugleich, eben das ist das Schöne am interreligiösen Dialog, zugleich auch befremden, dass ich merke, dass also ich meine das jetzt nicht negativ befremden, sondern einfach Fremdheitserfahrung, wenn man merkt, dass Religion auch so stark und also jetzt nicht nur existenziell, sondern sogar bis in den Alltag hineinwirken kann und so dieses Gesetzliche und so. ja, auch das aus das zu erfahren und so, das finde ich irgendwie schön. Also, ja,
du hast jetzt ein paar Mal dieses Wort Gefühl erwähnt.
Ja, schlimm, ja.
Und so,
du fragst auch als, so nach als, ständig. Ich warte immer auf andere Fragen. Du,
ja, das ist mühsam, wenn man sie nicht selbst stellen darf. Gell? Deswegen haben wir zum Abschluss auch nicht den Stammtisch gemacht, sondern die Theo Lounge. Aber du hast jetzt dieses Gefühl immer wieder erwähnt, ohne dass die Frage das zwingendermaßen intendiert hätte.
Jetzt beginnst du mit zu analysieren. Oh Gott.
Und so als theologisch verbildeter Mensch denkt man da sofort an Schleiermacher. Da kann man fast nicht anders. Und zwar diese Idee, dass Religion eigentlich im Kern Anschauung und Gefühl ist.
Und das ist lustig. Immer wenn ich so Sachen sage, dann hast du irgendjemand im Büchergestell, wo du mich drauf festnageln kannst.
Nein, ich will dich gar nicht drauf festnageln, sondern Schleiermacher war einer, der genau erklären wollte, warum man genau aus diesem Grund dann eben sehr schlechte Gründe hat, wenn man dafür streiten muss. Deswegen ist mir das in den Sinn gekommen, weil es eben kein Wissen ist und keine Moral. Oder?
Für das Gefühl kann ich nicht streiten, aber für anderes kann ich schon streiten.
Aber dieses Gefühl, das du jetzt beschrieben hast, das könnte ja dann etwas sein, was dich über die einzelnen Inhalte hinaus, deswegen komme ich da drauf, mit anderen Menschen, die auch sich irgendwie von Transzendenz angefasst fühlen oder denken, da ist etwas, das größer ist als ich, das geht über mich hinaus, was dich vielleicht mit diesen Menschen verbindet. Das habe ich mir überlegt. Und wie erlebst du das denn jetzt mit Menschen, die, ich sage das jetzt so flapsig, religiös unmusikalisch sind, also die quasi dieses Gefühl oder diese Erfahrung dieses Gefühls überhaupt nicht teilen und sagen, ja, also, das ist ein Märchenbuch und du bildest dir da irgendwas ein und neuronal geht der Punk ab bei dir.
Das ist okay, kann man so sagen. Also, ja, also da ist das, also wenn diese Antwort kommt, dann ist das Gespräch mäßig interessant. Aber interessant wird es dann, wenn sich Leute doch interessieren und man vielleicht, keine Ahnung, über Musik spricht oder... Es gibt ja dann interessante Andockpunkte, die gar nicht religiös sind, aber wo, glaube ich, eben jetzt wir sind ja noch beim Gefühl, oder?
Ja, immer, immer, Phil. Den ganzen Abend lang, den ganzen Abend lang.
Nein, ich hoffe, dann verlassen wir die Gefühlsebene dann mal. Aber eben wo dieses Gefühl auch, oder wo ich das Gefühl habe.
Ich habe das Gefühl, dass das Gefühl...
Also jetzt nochmals von vorn. Wo es einfach ähnliche Erfahrungen gibt.
Ja.
So, die diese Menschen nie mit Gott in Verbindung setzen würden.
Ja.
Aber wo ich vielleicht sage, da war Gott im Spiel. Mhm. Oder da könnte Gott im Spiel gewesen sein. Ich würde es so sagen. Aber diese gemeinsamen Erfahrungen, über die kann man reden und dann ist es auch interessant, dass dann so ein Verständnis hergestellt wird, so, aha, das meinst du.
Ja.
So meinst du, wenn eben es gibt ja diese abstrakten Sätze, Gott wirkt in der Welt und Heiliger Geist und so. Und man muss dem dann nicht so sagen, aber immerhin kann man... das Phänomen beschreiben und dann kann der eine sagen, das ist Zufall, der andere kann sagen, das ist kosmische Energie und der dritte sagt Liebe und ich kann halt Gott sagen.
Ich habe letztens in der Kirche eine wunderschöne Kindergeschichte gehört, die geht darum, dass ein Maulwurf sich mit einer Raupe anfreundet und plötzlich verändert sich die Raupe und ist weg. Und der Maulwurf versteht das nicht und denkt, dass vielleicht die Raupe ihm ein Geschenk zurückgelassen hat, aber er ist nicht ganz sicher, ob das wirklich für ihn ist. Und er kuschelt sich dann immer an dieses Geschenk und wir ahnen es, oder? Plötzlich wird dieses Geschenk zum Schmetterling, das sich dann noch als Fortsetzung oder ein neues Ich dieser Raupe entpuppt und dann ihre Freiheit braucht und wegfliegt. Aber es ist eine große Freude für den Maulwurf. So. Und ich fand die Geschichte wirklich schön, so zum Schulanfang. Und dann merkte ich, dass in der Gemeinde, in der ich den Gottesdienst besuche, ein starkes Bedürfnis besteht, das jetzt noch einmal auf Gott hin zu erklären.
Also so die Etikette anzuhängen, wo ist Gott und
wo genau, ist wo ist jetzt Gott in dieser Geschichte? Was ist denn jetzt mit der Raupe passiert? Mhm. Ja? Und was ist in der Beziehung passiert? Ah, da ist der liebe Gott. Und dann jemanden auch freilassen können, so wie wir jetzt die Kinder in die Schule. Genau. Ja, so, oder? Und das nennen wir dann Gott. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, was ist der Mehrwert, das jetzt noch Gott zu nennen? Ich verstehe voll, was die Geschichte sagen will. Ich finde sie wirklich berührend, auch wenn ich das leider nicht so erzählen kann, dass es so rüberkommt. Aber ich habe mich dann echt gefragt, was hilft das jetzt hier, Gott ins Spiel zu bringen?
Ja, das ist klar. Also das ist natürlich etwas, was ich in meinem Alltag oft konfrontiert bin, wenn gesagt wird, in reformiert, kommt zu wenig Gott vor und zu wenig mal Jesus pro Ausgabe. Und da würde ich natürlich auch sagen, ich glaube, Gott kann drin sein, ohne dass er draufsteht. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es ihm wahnsinnig hilft, wenn wir am Schluss noch sagen, dass er es war. Und dann glaube ich schon, meine Zurückhaltung ist eben, ich würde es im Konjunktiv formulieren. Also ich verfüge ja nicht darüber. Ich weiß es nicht. Ich kann es glauben, ich kann es hoffen vielleicht. Mhm. Aber ich kann es nicht wissen. Ja. Und darum bin ich da vorsichtig. Ich finde auch übrigens, ist wichtig, dass wir im Reformiert die biblische Tradition wachhalten und davon erzählen. Aber wir können auch über politische Probleme schreiben, über diakonische Projekte, ohne noch irgendwo, Hauptsache wir haben es. Ja. Wir haben es drin, weil wenn Gott da ist, dann, ja, eben wie gesagt, dann ist er auch da, wenn wir es nicht merken.
Oder es gibt ja gerade so im letzten Jahrzehnt vermehrt so Krisendiagnosen gegenüber der Kirche, gegenüber dem Gottesdienst, gegenüber dem protestantischen Pfarrhaus, der Pfarrperson, allen Institutionen, die es gibt, die sehr stark darauf abheben, dass sie sagen, ihr Christinnen und Christen oder ihr Reformierten oder ihr Evangelischen, ihr habt ein Sprachproblem. Also es wird wahnsinnig an dieser Sprache gearbeitet und gefällt. Jetzt weiß ich, da bist du wirklich ein Experte, wenn es um Sprache geht. Und deswegen frage ich dich jetzt wirklich so gerade raus, ist es ein Sprachproblem, das wir haben, das dann zu Relevanzverlust, Kirchenaustreten etc. führt? Oder ist es eigentlich eine Unklarheit, was überhaupt noch die Substanz ist, über die wir sprechen? Also was eigentlich noch der Inhalt ist, den wir irgendwie zu bringen hätten, um den es uns geht, für den wir stehen.
Ich weiß nicht, ob das zwei Alternativen sind. Also das eine, dass wir ein Sprachproblem haben, liegt, glaube ich, in unserer DNA. Also wer über Gott spricht, hat ein Sprachproblem.
Also das ist so, Luca, den musst du dir merken, den hauen wir auf die Kachel. Wer über Gott spricht, hat ein Sprachproblem.
Kein Sprachfehler, aber über Gott sprechen ist glaube ich, Grund, also, oder ist das jetzt so eine steile These? Aber
nein, das ist nicht, ein wunderschöner oder? Satz.
Also ich glaube schon, dass über Gott zu sprechen grundsätzlich schon einmal nicht problematisch ist, aber schwierig. Also ja. Dass ich ein Problem lösen muss und es immer wieder versuchen. Ja. Und auch gute, eben ich schreibe ja diese Boldern-Texte jetzt 3 Jahre und gute, kurze Auslegungen von Bibelversen zu schreiben, ist eine Herausforderung und das ist schwierig.
Ja.
Und das ist ja das Schöne dran. Also ich liebe Sprachprobleme, sonst hätte ich ja nicht Literatur studiert. Und sonst würde ich auch nicht schreiben. Also von dem her würde ich sagen, klar, ich sage es manchmal so ein bisschen flapsig, ich habe so eine Vorliebe für sinkende Schiffe, ich bin GC-Fan, ich bin in der Kirche und ich arbeite bei einer Zeitung.
Stimmt.
Das ist eigentlich...
Jetzt musst du nur noch in die SP eintreten, dann ist es perfekt.
Genau. Also ein Problem der Kirche ist sicher, sie darf sich nicht dahinter verstecken, aber ein grundsätzliches Problem ist natürlich dieser Traditionsabbruch oder diese, in der Medienbranche sagt man, diese Gewohnheitsveränderung. Also früher gab es die Gewohnheit, eine Zeitung zu abonnieren. Diese Gewohnheit ist bei jüngeren Generationen einfach weg.
Ja.
Und neue Gewohnheiten zu etablieren, ist wahnsinnig schwierig. Das haben die Medienkonzerne noch nicht erlebt. Sie versuchen es mit diesen Newsletters, um eine neue Gewohnheit zu etablieren, dass man Kaffee und Handy und Newsletter kombiniert und nicht mehr Kaffee und Zeitung und Gipfeli. Und das ist etwas, was, glaube ich, einfach Fakt ist, also der Gottesdienst ist nicht mehr Tradition und ich bin auch nicht sicher, ob ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, lange her und ich weiß nicht, ob die Leute da viel frommer waren, aber es gehörte halt noch dazu, am Sonntagmorgen in die Kirche zu gehen.
Aber lass uns kurz über diese Gewohnheit sprechen, weil ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Gut. Das klingt ja jetzt ein bisschen so wie eine Gewohnheit geht und eine neue Gewohnheit kommt. Nein,
es kommt eben keine neue.
Und ich nehme das ein bisschen so wahr, wenn es jetzt um Zeitungen geht, dann wäre ich wahrscheinlich dabei. Da würde ich sagen, das sind neue Gewohnheiten gekommen, die alte Gewohnheiten verdrängt haben. Zum Beispiel, dass ich Nachrichtensendungen nachhören kann, dass ich Newsletter kriege, die mir die wichtigsten Essentials zusammenfassen und direkt Links zu Zeitungsartikeln angeben. Das hat schon meine Gewohnheit sehr verändert und ich lese zum Beispiel keine Papierzeitung mehr. Also ich habe Zeitungen abonniert, die lese ich auf dem Tablet, aber ich habe zum Beispiel keine Papierzeitung mehr. Das ist eine neue Gewohnheit. Ich frage mich aber, stimmt das auch für Religion, stimmt das auch für Kirche? Stimmt es zum Beispiel, um es jetzt zuzuspitzen, auch für den Gottesdienst? Ist denn wirklich etwas anstelle dieses Sonntagmorgens getreten? Also gibt es denn jetzt irgendwo den Ort, wo sich das Dorf versammelt?
Quasi? Nein, und es stimmt ja auch nicht in Bezug auf die Medien. Es ist ja nicht so, dass etwas anstelle dieser Gewohnheiten getreten ist. Sonst hätten die Medienkonzerne ja kein Problem. Das Problem ist ja, dass sich nicht einfach eine andere Gewohnheit etabliert hat, sondern es ist explodiert. Es gibt Blogs, es gibt Insta, es gibt TikTok und das reicht. Es gibt für viele Menschen. Ich weiß nicht, würde mal behaupten, es ist die Minderheit, die einfach die Papiergewohnheit durch die Abonnementgewohnheit ersetzt hat und weiterhin bezahlt.
Sind das, im Schnitt die über 60-Jährigen, weiß man ja.
Ja, genau. Ja,
ist wirklich so.
Genau. Und das ist ja, und ich glaube, im Religiösen ist es ähnlich. Es ist auch in dem Sinn erodiert, dass sich nicht einfach eine Tradition ist abgebrochen und eine andere ist entstanden. Und eben wie gesagt, neue Gewohnheiten zu etablieren ist wahnsinnig schwierig.
Und deswegen sprechen ja dann auch viele eher lieber von Bedürfnissen als von Gewohnheiten. Und die Ecke würde jetzt fragen, ja, aber was sind denn die Bedürfnisse, die einst abgedeckt worden sind durch diese Gottesdienste zum Beispiel, die stattgefunden haben? Die müssten ja jetzt brach liegen, die könnte man doch irgendwie wieder aufgreifen.
Ja, ich weiß es nicht.
Ja, das glaube ich. Ich weiß es wirklich auch nicht.
Ich bin zum Glück nicht in der Abteilung für Kirchenentwicklung.
Aber jetzt weiß ich, dass du... Jetzt weiß ich, dass du aber jemand bist, der doch ziemlich regelmäßig Gottesdienste besucht.
Ja, oder zumindest zu denen gehört, die noch ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie schon lange nicht gewesen sind. Ja.
Also du bist quasi so eine protestantische Avantgarde, was den Gottesdienstbesuch angeht, Avantgarde. Oder?
Restposten.
Ja, Restposten vielleicht, oder eben Avantgarde. Das kommt jetzt darauf an, du aus Kirchenentwicklungsperspektive eher positiv denkst, oder ob du als Journalist quasi das Schreckensszenario an die Wand malen musst.
Genau, die Negativschlag sein.
Ja, was treibt dich dahin, außer das schlechte Gewissen?
Nein, nicht das schlechte Gewissen. Was treibt mich dahin? Ich mag es, also mich, das ist wieder, ich mag tatsächlich eher traditionelle Gottesdienste. Ich mag eine gute Predigt, ich mag schöne Lieder, ich mag Kirchenräume. Ja, das mag ich. Schräg, ja.
Nein, ich finde das nicht schräg.
Ich hoffe ja immer, irgendwann so Hipster-Kultur, irgendwann wird das vielleicht wieder hip. So.
Und dann sind so die Pfarrerskinder von früher, oder sind so die MCs der Gegenwart.
Die ja, schon das, immer das gewusst cool. Das haben. Ist sehr ja. cool.
Felix, ich hätte jetzt so viele Fragen zu dem, was eine gute Predigt ist, welche Musik du magst, etc. Aber das lassen wir jetzt, weil uns läuft die Zeit davon. Okay. Wir müssen jetzt ganz, ganz substanziell und elementar werden. Ich habe mir so überlegt, meine These zuvor war ja, du verortest Religion sehr stark bei diesem Anschauungs- und Gefühlsteil. Das ist mir natürlich sehr nah. Ich mag das total. Ja, aber lass uns doch mal kurz so über ganz, ganz, ganz große Fragen nachdenken. Und es gibt ja vier, die Kant mal gestellt hat. So die eine Frage nach dem, was ich wissen kann. Ich versuche dich doch jetzt gerade mitzunehmen. Ich habe ja nicht gefragt, welche sind die vier Fragen.
Hast du auch manchmal diesen Traum? Ich habe diesen Traum manchmal.
Ich habe diesen Traum auch. Ich weiß genau, wie der geht. Hat der was mit einem Multiple-Choice-Test zu tun?
Nein. Meistens, wenn ich nervös bin, so wie vor dieser Theo-Lounge, dass ich träume, ich bekomme einen Brief und da steht, ich habe das Lizenziat doch nicht ganz.
Ah nein, das ist meine Frau.
Leider noch ein bisschen paar Punkte.
Nein, das
darf da fühlt das, mich jetzt gerade
da,
erinnert.
Das ist der Traum meiner Frau. Okay. Ich habe diesen wiederkehrenden Traum gehabt, als ich in Bern an der Theologischen Fakultät als Assistent angefangen habe für Dogmatik und Philosophiegeschichte, gar keine Ahnung. Oder?
Also noch gedacht, schlimmer ist, man träumt, man hat zu wenige Dienstage und müsste noch einen Weg machen.
Ja, das lag da schon das hinter mir. Schlimm. Aber da habe ich mir dann wirklich so vorgestellt, dass jetzt jemand auftaucht, was so von der Qualitätssicherungskommission und so mit einem Multiple-Choice-Lebensdaten von Abelard zum Beispiel abfragt. Oder? Und dann,
also, aber du wolltest von
Kant. Ja, aber eigentlich wollte ich jetzt wirklich substanziell werden. Eigentlich wollte ich substanziell werden.
Entschuldigung.
Ja, also diese vier großen Fragen, ja. nämlich was kann ich wissen, was soll ich tun? Dann die ganz große Frage, über die würde ich jetzt gerne mit dir sprechen, nämlich was darf ich hoffen? Und dann die vierte Frage ist ja quasi das Summa summarum, was ist der Mensch? Und ich glaube, es reicht, wenn wir uns jetzt auf die letzten zwei Fragen stürzen würden. Kant hat dazu ein Buch geschrieben, wir haben jetzt noch gut 7 Minuten und ich frage dich wirklich auf den Kopf zu, was ist das, was du hoffst? Worauf hoffst du, ich sage das jetzt so aus einer christlichen, religiösen, irgendwo im Protestantismus verankerten Perspektive? Was ist das, was dich trägt?
Ich hoffe wirklich, dass... jetzt klinge ich wahrscheinlich wirklich ein bisschen.
Du bist ein Pfarrerskind, du bist entschuldigt.
Darf ich? Ja. Darf ich? Ich hoffe schon, dass Gott oder ja, Christus in dieser Welt irgendwie präsent sein kann und dass diese vielleicht Werte ist mir zu abstrakt, was sind es das? Oder vielleicht, ich kann es vielleicht persönlich sagen, ich hoffe darauf, dass mich der Glaube nicht verlässt, also was auf mich bezogen ist. Ich glaube, Glaube ist ein Geschenk und das hat auch mit Nähe und Distanz zu tun. Manchmal ist es nahe und stark und manchmal hat man Angst, ihn zu verlieren. Und ich hoffe darauf, dass er mich durch gute Zeiten und schwierige Zeiten irgendwie Halt gibt und begleitet. Das hoffe ich. Und ich hoffe halt schon, dass für Menschen, die leiden, die unter Krieg, Krankheit, Folter leiden, irgendwo etwas wie Gott spüren oder dass Gott da ist. Ja? Darauf hoffe ich. Wir können ja nicht gut hoffen, dass Gott die Welt besser macht, weil wir das selber müssen, glaube ich. Aber dass er vielleicht ab und zu eine Türe öffnet. Das überhaupt, glaube ich, meine, so, wo ich definieren oder glaube oder hoffe, dass ich da sowas wie Gott erlebt habe, waren Momente, wo ich das Gefühl hatte, da ist jetzt Schluss. Und dann ging noch eine Türe auf. Mhm. Und das kann am Sterbebett ein Augenaufschlag sein.
Ja.
Und da wird, das hat eine Weile gedauert, bis ich das vielleicht so verknüpft habe, aber mittlerweile bin ich, glaube ich, so mutig, dass ich würde sagen würde, das waren Gottesgeschenke. Mhm. Und ich glaube, es sind so Momente. Oder ein Gespräch bei einer Abdankung, wo man merkt, es trägt irgendwas weiter. Und ich kann es, glaube ich, einfacher für mich sagen, als auf die große Welt hinaus.
Aber mich hat mehr interessiert.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich etwas, wenn wir über die Zukunft der Kirche doch noch sprechen, was wir lernen müssten. Von mir erzählen und ich sagen, ist ja nicht egoistisch, sondern ist mutig häufig. Mhm. Also gerade wenn es um den Glauben geht. Und da merke ich auch, wenn gute Predigten sind für mich die, wo ich das Gefühl habe, da hat sich ein Mensch, eine Person mit diesem Text auseinandergesetzt, gerungen und hat jetzt nicht einfach versucht, einen sperrigen Text noch irgendwie auf die Liebe Gottes hinzudrehen, sondern vielleicht gesagt, es gibt ja so Texte, wo wir sagen müssten, wenn Gott so ist, dann kann ich nicht glauben. Mhm. Und es gibt ja gerade, das finde ich das Faszinierende im Alten Testament, gibt es ja auch ganz viele Figuren, mit denen wir uns identifizieren können, in diesem uns dran stören. Mhm. Und das finde ich wirklich das Faszinierende, dass dieses Toxische der Religion und das eigentlich schon miterzählt ist.
Ja.
Und das finde ich großartig.
Ja. Das teile ich natürlich total mit dir und ich bin auch wirklich froh, dass du das persönlich beantwortet hast. Ich merke bei dir sehr stark, dass du abhebst auf einen Glauben als, ich sage jetzt mal so, eine Grundstimmung des Lebens. Also jetzt viel weniger auf einen Glauben, der sich auf etwas richtet. Du hast jetzt zum Beispiel nicht gesagt, ich glaube daran das oder so. Also du hast quasi nicht in diesen propositionalen Sätzen gesprochen, sondern du hast von einem Vertrauen gesprochen, das du irgendwie in dir findest und von dem du hoffst, dass es bleibt und denkst, dass es ein Geschenk ist. Mhm. Das kann ich selbst sehr gut nachvollziehen. Ich zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, dass das sehr stark verknüpft war mit Annahmen, die ich gemacht habe, eines Glaubens, der sich auf gewisse Dinge bezieht. Ich mache dir ein Beispiel. Mhm. Zum Beispiel auf einen Glauben an ein Leben nach dem Tod. Und der wiederum, das sind dann immer solche Ketten, der hängt daran, dass ich geglaubt habe, dass Jesus auferstanden ist. Und der wiederum hängt da, weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass er Gottes Sohn ist und so weiter. Also es gibt dann diese ganz, ganz langen Ketten und alles hängt zusammen. Und ich merke zum Beispiel jetzt bei mir, wenn ich mir überlege, was darf ich hoffen, dass meine Ketten nicht mehr zusammenhängen. Mhm. Also ich kriege es nicht mehr zusammen vom Ursprung bis da, wo ich hin will. Ich habe gewisse Kettenglieder. Also ich bin zum Beispiel von fast nicht so überzeugt, wie davon, dass ich meine Großmutter wiedersehen werde. Das ist für mich völlig klar. Ich verstehe auch nicht, oder ich mag gar nicht darüber streiten, das ist einfach so. aber diesen ganzen Rest dazu, den kann ich weder irgendwie aufführen, noch hilft der dieser Idee.
Aber da sind wir doch wieder bei der Erzählung. Eine Erzählung funktioniert nicht, wenn ich ständig weil sage. Es ist so, weil. Ja. Sondern eine Erzählung hat ein Und.
Stimmt.
Sonst geht sie nicht weiter. Und ich glaube,
oder ein Aber.
Manchmal ein Aber, ja. Aber.
Aber?
Nein, ich glaube, der christliche Glaube, würde ich behaupten, ist ein erzählter Glaube, ist ein Erzählglaube, den man nicht auf so Kettengliedergleichungen stanzen kann. Also kann man schon, aber dann interessiert er mich irgendwie nicht mehr. Mhm. Also dann, ja, weiß nicht. Also
das
dann,
kann ich verstehen. Jetzt werden wir wahrscheinlich an einer super Stelle, um in etwa 30 Sekunden die Frage abzuhandeln, was der Mensch ist, oder?
Was hat das kann ich nicht schon beantwortet?
Ich sag so, wenn ich dir zuhöre, ich versuche jetzt wirklich das aufzunehmen, was du gesagt hast dazu, dann würdest du ja jetzt wahrscheinlich die Frage in eine Richtung beantworten, dass du sagst, der Mensch ist jemand, der sich selbst als jemand erlebt, der eine Geschichte erzählen kann, die sich selbst von x Geschichten, auf die er sich bezieht, irgendwie speist. Also quasi jemand, der seine Geschichte in lauter Geschichten erzählen muss, oder?
Ja, vielleicht. Weiß nicht. Jetzt habe ich den Faden der Geschichte verloren.
Ja, also nur also für diejenigen, die das jetzt nicht sehen, oder? Sein Bier ist noch nicht leer.
Nein, das muss ich überhaupt nicht bestätigen. Das ist jetzt eine geschlossene Frage. Eigentlich in Interviews übrigens versucht man nicht zu viele geschlossene Fragen.
Mach dir da mal eine Weiterbildung.
Weil das
ich dachte
ein bisschen,
nur, ich dachte nur so mit Blick auf die Uhr, Felix.
Das sagt die Spannung so.
Ja, ich verstehe das. Ich bin dir auch dankbar für dieses Tutorial, weil sonst hätten wir vielleicht irgendwie zu emotional geendet auf einem zu nachdenklichen Ton.
Schön, gefühlst du
schön, dass du doch auch hier deine Stammtischrolle wieder gefunden hast.
Genau. Fühle ich mich wohl.
Ja, und ich glaube, klüger werden wir nicht mehr vor diesen Mikros.
Nein, wir müssen auch nicht vielleicht einfach hoffnungsfroher werden. Das wäre schön.
Lassen wir die Tüte offen und keiner macht den Sack zu.
Genau.
Gut.
Und öffnen wir Türen und gehen hindurch.
Und Fenster und was auch immer.
Liebe also, Gemeinde.
Genau. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierher. Für alle, die jetzt nicht bei dieser Live-Veranstaltung sind, sondern diesen Podcast hören, ihr werdet ganz, ganz viel zu hören bekommen. Das RefLab-Team hat volle Pläne. Alle 2 Wochen geht das weiter. Und wir wissen noch nicht, wer der nächste Gast ist. Aber worauf ich unbedingt hinweisen will, ist diese Live-Aufnahme, nämlich am 29. September findet ein RefLab Live statt. Wir wissen noch nicht genau, was das Thema ist, wer der Gast ist, aber wir wissen jetzt schon, dass es im RefLab Office, also im 3. Stock dieses Gebäudes im H50, wo wir jetzt sind, stattfinden wird. Also in den Büroräumen des RefLabs. Manu, habt ihr jetzt schon einen Gast gefunden dazu? Nein, eben noch nicht.
Kann man
aber
sich noch bewerben?
Also. Man kann sich bewerben unter contact@reflab.ch und wer sich nicht bewerben mag, aber wissen möchte, wer das Rennen gemacht hat, findet das in der Agenda auf reflab.ch. Jetzt vielen Dank für die Geduld, für das Mitfiebern und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt. Vielen Dank dir, Felix.
Gerne.
Und nun lasst uns zum Apero gehen und viel trinken und uns dann in 10 Minuten nochmal hier treffen für den offiziellen Abschluss. So lange waren wir Form und Würde und danach wird gefeiert. Danke. RefLab.